Leben gibt uns manchmal Zumutungen auf. Wir können ganz verschieden mit umgehen. Es war kurz vor Weihnachten 1975. Kurz vor Weihnachten 1974. Ich war 13 Jahre alt, besuchte die 8. Klasse. Mir ging es seit etlichen Tagen furchtbar schlecht. Oft hatte ich richtig Bauchweh. Ich kann mich selten an Zeiten erinnern, wo ich Bauchweh hatte. Aber es war eine Zeit, wo ich so ab November durch die Stadt, durch Waiblingen durchlief, vor Schaufenstern stand und richtig Bauchweh hatte. Und dann, heute war Freitag, der 20. Dezember, letzter Schultag vor den Weihnachtsferien. Wir bekamen die Halbjahreszeugnisse raus und ich hatte das 3. Mal in Folge eine 5 in Englisch und keine Chance, es auszugleichen. Meine Lehrer hatten im Grunde genommen die Hoffnung aufgegeben. Die Eltern waren verzweifelt und ich hatte keine Perspektive und war sehr ernüchtert. Ich hatte es schwarz auf weiß mit etwas Kosmetik, wo ich es 2 Jahre versucht hatte, waren die Schulprobleme nicht auf die Reihe zu bekommen. So hat das neue Jahr für mich in dem Bewusstsein begonnen, es muss sich etwas radikal ändern. Und zwar radikal. Ich hatte schon 2 Jahre vorher, haben mich die verzweifelten Eltern zu einer Mutter von einem Schulkameraden geschickt, die in der Volkshochschule Englisch gemacht hat, haben gemeint, das würde vielleicht nützen, hat nichts genützt. Das Jahr drauf haben sie mir eine Nachhilfelehrerin besorgt, auch das hat keinen Wert gehabt. Das neue Jahr begann im Bewusstsein, die nächsten Monate werden kein Zuckerschlecken. Es war ganz ähnlich wie die 2, die vor einer Aufgabe gestanden haben, die ihnen öde vorkam, die sie sich nicht selber ausgesucht haben und die ihnen auch viel zu groß erschien, als dass sie sie hinbekommen können. Wir haben ja im vergangenen Sonntag schon angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Ziele, was bringt das neue Jahr, was nehme ich mir vor? Ich weiß nicht, wie du jetzt in dieser 2. oder kurz vor der 3. Woche im neuen Jahr angekommen bist, wie du ins neue Jahr startest. Stehst du auch vor Aufgaben, die nicht wirklich prickelnd sind? Es muss ja nicht die Schule sein. Es kann ja auch ein blöder Job sein oder dass dir die Schulden über den Kopf wachsen oder dass dir die Gesundheit Probleme macht oder dass du in irgendeiner Beziehung Not oder Schwierigkeiten hast. Tu heute einen ersten Schritt. Tu heute einen ersten Schritt. So ist dieser Gottesdienst überschrieben. Und damit möchte ich eine kleine Reihe beginnen. 7 Schritte für ein wirklich gutes Jahr. Das Bibelwort, das uns heute dabei anleiten soll, steht im Sprüchebuch. Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Salomo sagt: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Was können wir von Ameisen lernen? Die meisten haben sicher schon in Wäldern so große Ameisenhügel bestaunt. Solche Hügelnester können bis zu 2 Meter hoch werden. Sie sind, habe ich mir sagen lassen, gelesen, auch 2 Meter tief und können 5 Meter Durchmesser haben. Und in diesen Ameisenburgen ist ein ganz komplexes System an Tunneln und an Ebenen und natürlich ein emsiges Leben. Weil solche Nester im Wald oder draußen eben auf den Fluren mit vielen pflanzlichen Stoffen durchsetzt sind, ist es große Gefahr, dass Pilze sich darin einnisten. Und aus diesem Grund müssen die Ameisen innerhalb von wenigen Wochen, davon 2 Wochen, arbeiten sie das komplette Innenleben, die komplette Erde einmal durch. Das merkt man, wenn man außen Farbe aufsprüht, nach einer Woche ist sie weg und nach 5 Wochen taucht sie irgendwo an ganz anderer Stelle wieder auf. Ich habe gelesen, dass Ameisenkolonien tonnenweise, viele Tonnen innerhalb eines Monats wegarbeiten können. Und wenn wir aber genau gucken, dann merken wir, jede Ameise trägt immer nur einen einzigen kleinen Klumpen. Einen Klumpen, eine Tannennadel, keine zwei, einen kleinen Klumpen. Das Geheimnis besteht darin, dass die Ameisen eine ganz entscheidende Strategie beherrschen. Die Strategie der kleinen Schritte. Und diese Strategie der kleinen Schritte lernen wir als erstes, wenn wir diesem Rat von dem König Salomo folgen: Sieh auf die Ameise und lerne von ihr. Als ich im Frühjahr 1975 wegen meiner Schulprobleme mit dem Rücken an der Wand stand, sah ich nur eine Möglichkeit, dem drohenden Unheil zu entrinnen. Ich musste für mich, das war mir klar, wie gesagt, waren 2 Jahre vorausgegangen, wo man alles Mögliche probiert hat. Ich war da nur mit halber Kraft dabei, aber jetzt war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss mir ein Programm mit solchen Schritten aufstellen, die ich gut schaffte, aber jetzt geht es echt um die Wurst. Weil die Leute haben mir nicht mehr geglaubt. Ich habe gemerkt, denen bist du jetzt langsam Schnubbe. Okay, erstens konsequent alle aktuellen Vokabeln lernen. Alle Unbekannten. Richtig pauken. Zweitens, ich habe angefangen, in der Not alle aktuellen Texte einfach abzuschreiben. Und drittens, alle aktuellen Texte zu übersetzen. Und dieses Programm jeden Tag. Vokabeln, abschreiben, übersetzen. Vokabeln, abschreiben, übersetzen. Vokabeln, abschreiben, übersetzen. Mein Leben hat sich im Frühjahr 1975 radikal verändert. Da war kein Tag mehr wie vorher. Manchmal kam ich mir tatsächlich vor wie so ein Tier und dachte, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der so blöd büffeln muss. Was ist bloß mit mir los? Und dann guckte ich die anderen an und habe gedacht, ah, denen fällt es aber leicht. Hätte ich auf das gesehen, was ich damals gut konnte, hätte ich bereits damals entdecken können, dass meine Erfolge genau nach der gleichen Methode zustande kamen. Zum Beispiel war ich sehr gut im Zinssoldaten gießen und bemalen. Die habe ich teilweise verkauft. Oder, wo ich auch sehr gut war, ich habe Fische gezüchtet und an Zoohandlungen verkauft. Da war ich gut. Aber ich habe mir nie bewusst gemacht, wie viel Zeit, wie viel Hirnschmalz, wie viel Geld ich von meinem Taschengeld für das investiert habe. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und wie wenig ich fürs Englisch aufgebraucht habe an Zeit. Nie betrachtete ich mein Problem von der Seite, was ich investiere. Ich sah nur, was nicht gelang und dachte immer, die anderen haben vom lieben Gott etwas geschenkt bekommen, was ich nicht habe. So ungerecht ist diese Welt. Erst viel später habe ich begriffen, dass die Strategie der kleinen Schritte der Grundsatz für Erfolg ist. Sie gilt für alles. Wenn ich merke, dass in der Beziehung zu meiner Frau was Sand im Getriebe ist, dann liegt es doch nicht daran, dass, was weiß ich, die Meyers oder die Schmidts von Gott begabter sind für eine Ehe. Das wäre Quatsch. Das Problem liegt im alltäglichen Kleinkram und ist durch ein paar Schritte ganz rasch zu beheben. Erstens, sage ich mal so ein Programm, können Sie mal ausprobieren. Erstens, bei jeder Begegnung zuerst ein gutes Wort. Zweitens, bei Kritik grundsätzlich die 9-zu-1-Regel. Und drittens, ab und zu eine Überraschung. Wir wissen nicht, was die 9-zu-1-Regel ist. Ich möchte sie kurz erklären. Ich habe sie Anfang des letzten Jahres gelernt. Zum Beispiel kommst du heim und dann riechst du, oh, heute hat sie was gekocht. Darauf könnte die Welt eigentlich auch verzichten. Ja, also, ihr seid wahrscheinlich viel anständiger. Aber mir kommt sowas vor. Okay. Die 9:1 Regel wendest du aber jetzt an, weil du heute im Gottesdienst warst und sie gelernt hast. Das bedeutet, du äußerst die Kritik nicht sofort, sondern du zählst zunächst einmal 9 positive Sachen auf. Also, Schatz, du hast heute eine schicke Bluse an. Oh, super, du hast die Hemden gebügelt. Das wird schon schwieriger, ist gar nicht so einfach, 9 Sachen zusammenzubringen. Dann kommt als nächstes, du hast meinen Papierkorb geleert. Und dann kommt man, hat man echt Mühe, da was zu finden. Du hast schicke Ohrringe heute an. Und irgendwann ist man erledigt und sagt, oh, du hast ein gutes Essen gekocht. Ist super. Und ihr werdet merken, wenn ihr die 9:1 Regel anwendet, dann habt ihr gar kein Problem, die Jahreslosung umzusetzen. Nämlich, überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ist gar kein Problem. Du wirst nicht zu den 9 Punkten meistens kommen. Okay, jetzt aber zurück zu den 3 kleinen Schritten. Wenn es in einer Beziehung kriselt, verhalte dich einmal ganz diszipliniert so. Jeden Tag zuerst ein gutes Wort. Die 9:1 Regel bei Kritik, ab und zu eine Überraschung. Zuerst ein gutes Wort, die 9:1 Regel bei Kritik, zuerst oder ab und zu eine Überraschung. Zuerst ein gutes Wort und immer so weiter. Was glaubt ihr, wie schnell eine angespannte Situation in Ordnung kommt, wenn ihr nach diesem Prinzip lebt? Und das gilt für alles. Das gilt für ungeliebte Aufgaben, wie wir es vorhin gesehen haben. Hinter kann sich ja alles Mögliche verbergen. Tu eins nach dem anderen. Auf einmal ist die blöde Aufgabe geschafft. Salomo sagt, geh hin zur Ameise, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Und das Erste, das Allererste ist, vertraue der Strategie der kleinen Schritte. Wir laden uns vielleicht viel zu viel auf. Dann denken wir haben Erfolg und dann funktioniert es nicht. Vertraue der Strategie der kleinen Schritte. In der Predigt am vergangenen Sonntag ging es ja um Ziele. Und vielleicht holt ihr noch mal vor, was ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen habt. Vielleicht spürst du nach wie vor die Dringlichkeit, aber du bist jetzt so Mitte des ersten Monats wieder ernüchtert von der Realität und denkst, naja gut, das war ein Silvester, aber die Welt, die tickt doch anders. Es ist zu groß, es ist zu schwer, es ist zu unrealistisch, was ich mir vorgenommen habe. Du gewöhnst dich wieder dran. Darum von den Ameisen ein 2. Ameisentipp. Überwinde deine Trägheit in der Kraft Gottes. Überwinde deine Trägheit in der Kraft Jesu. Dieser heutige Predigttext, der hat ja einen Haken. Nämlich, der heißt, geh hin zur Ameise, du Fauler. Da ist ein sehr unschönes Wort drin. Ich habe diesen Satz einmal als Votum für den Gottesdienst ausgewählt. Der Liturgiedienst hat sich geweigert, ihn zu lesen. Naja, ich bin kulant, wir haben einen anderen Satz geholt. Aber wir müssen begreifen, du kannst diesen Satz aus der Bibel, aus dem Gottesdienst streichen für dich. Tatsache ist, dass die Bibel an vielen Stellen davon spricht, dass wir mit der Gefahr von Faulheit zu kämpfen haben. Das kannst du machen. Es ist aber nicht klug. Du wirst in deinem Leben immer wieder stolpern, wenn du der Realität nicht ins Gesicht siehst, dass in uns eine Trägheit angelegt ist, die uns stolpern lässt. Was versteht Salomo darunter? Salomo schildert einmal eine absolut köstliche Situation, eine absolut köstliche Episode. Das ist so gut und da zeigt er, was ein Fauler ist. Liegt einer im Bett, schläft, dann blinzelt die Sonne rein, er guckt auf seine Sonnenuhr. Oh, es ist höchste Zeit aufzustehen. Und dann sagt er, oh, hat nicht kürzlich mein Arbeitskollege erzählt, dass deine Mutter erzählt hat, dass im Radio gekommen ist, da ist einer von einem Löwen zerrissen worden. Es ist unglaublich gefährlich, das Leben, wenn wir da so aufstehen und leben, was da alles passieren kann, dreht er sich rum und schläft weiter. Obwohl er genau weiß, in der Stadt laufen keine Löwen herum. Aber genau das hat Salomo vor Augen, wenn er sagt, der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse. Salomo will damit sagen, so sind wir. Wir wollen die Wirklichkeit oft nicht sehen. Wir verdrängen oft die Wirklichkeit. Wir bringen faule Entschuldigungen vor. Der Mann sagt zur Frau, die gesagt hat, also du musst da etwas ändern, es muss sich etwas ändern. Schatzi, ich würde ja gern mich ändern, aber du weißt, die Zeit ist so. Faule Entschuldigungen oft. Der Mann sagt zu seiner Frau, die sagt, es muss sich was ändern, keine Zeit. Der Azubi erklärt nach einer verhauenen Prüfung, ach, das ist einfach zu schwer. Das ist zu schwer. Als ich mit 13 damals eine 6 wieder mal rausgekriegt habe, habe ich gesagt, ich bin einfach nicht sprachbegabt. Ich bin einfach nicht sprachbegabt. Eine faule Ausrede. Der Patient in der Reha zum Therapeuten, der ihn fordert, ich würde auch ganz gern wieder ins Leben richtig zurückkehren. Aber wissen Sie, dieses Ziel, das ist zu weit. Das können wir uns abschminken. Oder eine Tochter erklärt dem Vater, ich wünsche mir so sehr, dass das Verhältnis zu meinem Bruder wieder in Ordnung kommt. Aber weißt du, so wie der ist und die Situation ist so verfahren, das wird nie funktionieren. Da besteht keine Hoffnung. Diese Verdrängungs- und Entschuldigungsmentalität gibt es auch auf geistlichem Gebiet. Ich habe in einer früheren Gemeinde einmal einen Mann besucht. Er war Laienprediger, hat dann dieses Amt abgegeben. Als ich ihn auf den Grund angesprochen habe, der Grund war, dass er seit Jahren mit seiner Familie in einem erbitterten Streit war, hat er gesagt, Herr Bruder Burkhardt, ich würde eigentlich ganz gerne, auch wissen Sie, der Schwager ist so böse. Oder eine Mitarbeiterin, die immer wieder mit wechselnden Beziehungen auch zu tun hat, sagt, ich weiß, als Christ sollte ich eigentlich anders handeln, aber ich bin so sinnlich. Und ich schlitter da einfach immer wieder rein. Ich könnte auch fortfahren an dieser Stelle. Leute, es gibt so viele Löwenentschuldigungen, die Sünde entschuldigen und dem Ruf zur Veränderung nach dem Prinzip begegnen, ist ein Löwe draußen. Er könnte auf der Gasse getötet werden. Aber wir alle wissen, draußen spazieren keine Löwen herum. Wir sind einfach träge. Wir stehen oft einfach von der Sünde nicht auf. Ich möchte dich bitten, dass dort, wo du merkst, dass Sünde in deinem Leben ist, dass du von der Sünde aufstehst und nicht weiter mitmachst. Das korrumpiert deinen Charakter. Du kannst in einer Gemeinde keine Funktion haben, keine verantwortliche Funktion, wenn du Sünde in deinem Leben duldest. Das korrumpiert dich. Kolossal. Und es wäre fatal, wenn du es entschuldigst, zu sagen, damit, dass man sagt, naja, Jesus hat ja die Sünder geliebt. Jesus hat gesagt, natürlich, Gott liebt dich. Aber wenn du das begreifst, dann hör auf zu sündigen. Diese Löwenentschuldigungen sind ganz unheimlich. Denn am Ende werden wir tatsächlich zur Beute des Löwen. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Oft sind Löwenentschuldigungen die Ursache, dass jemand nach einem guten Anfang mit Gott wieder aufgibt. Du hörst irgendwann plötzlich auf, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Oder du hast angefangen, täglich zu beten und plötzlich wird manches anders und du hörst wieder auf, täglich zu beten. Oder du hörst auf, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Ich begreife nicht, ich sage euch das ganz ehrlich, ich begreife nicht, warum bei uns im protestantischen Bereich eine Mentalität eingezogen hat, die meint, wir könnten es entschuldigen mit dem Verweis aufs Evangelium, dass man sich nicht regelmäßig mit der Gemeinde trifft. Verstehe ich nicht. Gibt es keinen Anhalt, keine Entschuldigung im Evangelium. Aber auf der anderen Seite beklagt man sich so oft, warum der Glaube leer bleibt. Ja, weil wir die Gnadenmittel nicht nützen. Was können wir tun? Du kannst zum Beispiel aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Und wenn du das nicht schaffst, ist ja gar nicht schlimm, dann sag jemand, er soll dich wecken. Gott mutet uns zu, Schritte zu unserem Glück zu tun. Zum Geheimnis unseres Menschseins gehört, dass wir Schritte zu unserem Glück selber tun müssen und die Verantwortung dafür tragen. Das sagt die Bibel. Mit 13 musste ich das erste Mal lernen. Ich musste für mich begreifen und durchbuchstabieren, dass es keinen Wert hat, wenn ich vor einer Arbeit das Beten anfange, auf die ich nichts gelernt habe. Es hat keinen Wert. Natürlich, Gott gibt manchmal Gnadenzeiten, lässt Gnade vor Recht ergehen. Aber so funktioniert christlicher Glaube nicht. Du wirst auf diesem Weg auf alle Fälle nicht glücklich werden. Wir sind keine Statisten. Wir sind von Gott nicht als Opfer konzipiert. Jeder Mensch ist veranlagt, dass er etwas zu seinem Glück beizutragen hat. Es kann sein, dein Spielraum ist heute ganz gering. Es kann sein, von deinem Nachbar ist der Spielraum viel größer. Dein Spielraum ist ganz gering. Aber du hast einen Spielraum, in dem du dich entscheiden und reagieren kannst. Paulus mahnt die Christen, wach auf, der du schläfst, und steh auf, seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Denn Paulus weiß, dem Löwen fallen wir zur Beute, wenn wir zu träge sind, aufzustehen vom Schlaf der Sünde, des Selbstmitleids, der Selbstgerechtigkeit, der Selbstgenügsamkeit. Als Christen sollen wir wie Jesus eingestellt sein. Jesus war nicht träge. Nur ein Beispiel. Wenn Jesus viel zu tun gehabt hat, dann hat er trotzdem gebetet. Ist er halt eine Stunde früher aufgestanden. Buchstabieren wir diese Dinge einmal durch. Nicht umsonst wird berichtet, Jesus ist früh morgens aufgestanden. Er konnte beides tun, beten und arbeiten. Vielleicht gibt es manche, die sich fürs neue Jahr vorgenommen haben. Dieses Jahr möchte ich regelmäßig meine Bibel lesen. Dieses Jahr möchte ich etwas tun dafür, dass mein Leben eine Vertiefung bekommt. Und jetzt merkst du vielleicht wieder, wie viele Dinge an dir ziehen und du fragst, naja, soll ich da so durchziehen? Und dann kommen dir vielleicht auch Entschuldigungen und denkst, naja, Jesus wird mich trotzdem lieben oder so. Ich möchte dich einladen, dass du bei diesen Dingen bleibst, die du dir vorgenommen hast. Dass du dabei bleibst, weil es wirklich der Weg zum Glück ist. Was Jesus erlebte, wenn er sich zu solchen Schritten überwand, war die Kraft Gottes. Die Kraft hat er uns allen verheißen, allen, die ihm nachfolgen. Und darum überwinde deine Trägheit in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Zweite. Salomo weist noch auf ein drittes Ameisengeheimnis hin. Er sagt im Blick auf die Ameise, und das ist der zweite Teil, sagt er, wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Das heißt, er möchte damit sagen, nimm Gottes Gnadenzeiten ernst. Was das heißt, sagt Salomo an einer anderen Stelle, etwas ausführlicher noch. Er sagt, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande. Wer im Sommer sammelt, ist klug. Wer in der Ernte schläft, kommt nichts bei raus. Hier geht es nicht um eine antiquierte Bauernregel, sondern um ein Naturgesetz von dieser Welt. Es gibt Gnadenzeiten, Gnadenzeiten im Leben, Gnadenzeiten, die Gott gewährt. Und die gilt es ernst zu nehmen. Wir kennen die biblische Gestalt in Josef. Josef, der zweitjüngste Sohn vom Erzvater Jakob, war der mit dem bunten Mantel, dieser Angeber, der dann von den Brüdern ordentlich, durchaus verständlich, einen draufgekriegt hat und nach Ägypten verkauft worden ist. In Ägypten hat er eine beispiellose, eine große Karriere gemacht. Und dann hat er einen Traum, nämlich von 7 fetten Jahren und 7 mageren Jahren. Und in diesem Traum deutet er für Ägypten die Zeit und sagt, wenn ihr das beachtet, dass jetzt 7 fette Jahre da sind, 7 Gnadenjahre und dann 7 magere Jahre kommen, dann ist das klug. Die Ägypter tun das und wir wissen, sie retten dadurch ihr Leben. Dass ich 1975, dieses zweite Halbjahr, tatsächlich als Chance für mich verstanden habe, hat mir nicht nur die Schule gerettet, sondern es ist für mich eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens geworden, weil so tickt es, so funktioniert es. Kleine Schritte, aufhören mit der Trägheit, Gnadenzeiten ernst nehmen. Bin heilfroh, dass ich das für mich einmal so direkt begreifen konnte. Das habe ich nachher x-mal weiter transponiert. Wenn du in der Weise vorwärts gehst, wirst du immer Erfolg haben. Die Gnadenzeiten gibt es nicht nur in der Bibel, gibt es auch in der Bundesliga. Die Rückrunde hat begonnen. Viele sind eifrig dabei. Ich weiß nicht, ob es für den VfB auch noch eine Gnadenzeit gibt. Aber überhaupt nur, es ist ein Trauerspiel, oder? Also so insgesamt meine ich mit unserem VfB. Aber mal sehen, was da rauskommt. Was gibt es da zu lachen? Ja. Ist ein Mann eingeladen worden. Das gilt ja auch für das geistliche Gebiet. Ist einer eingeladen worden zum Gottesdienst, sagt er, Pastor, Gott ist doch kein Frosch, der hüpft doch nicht davon. Ist ein Irrtum. Denkst vielleicht auch manchmal, Gott ist doch kein Frosch, soll ich heute ins Gottesdienst gehen? Naja, ich war die letzten paar Male, ist doch nicht so schlimm, Gott hüpft nicht davon. Es ist ein Irrtum. Es gibt Gnadenzeiten. Es gibt Zeiten, in denen Gott ruft. Viele haben das von euch vielleicht im vergangenen Jahr gespürt und erlebt, dass ihr eine Gnadenzeit hattet, dass Gott euch gerufen hat. Dass Gott der Gemeinde hier in der Enhuberstraße nach dem Zerbruch vor knapp 10 Jahren noch einmal die Chance gab, ihre Bestimmung zu tun, zu der er sie vor vielleicht 100 Jahren herausgerufen hat, empfinde ich als eine große Gnadenzeit. Unter dem Schock der damaligen Ereignisse hatten viele sehr klare Vorstellungen, wie der Weg einer Gemeinde aussehen muss. Sehr klare Vorstellungen, sehr richtige Vorstellungen, wie eine Gemeinde zu leben hat. Ein klares Bewusstsein ist entstanden. Der Weg führt zurück zu den Wurzeln eines einfachen biblischen Christentums. Gott hat euch, ich weiß nicht, wie viele jetzt da sind, die damals dabei waren, Gott hat euch beim Wort genommen. Er hat euch vertraut. Er hat euch noch einmal eine Gnadenzeit gegeben. Wir erleben wirklich fette Jahre. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir ausreichend dankbar? Setzen wir diese Pfunde ein, die Gott uns in die Hand gibt? Oder sind wir wie der dritte Verwalter, der sich einen schönen Lenz macht und denkt, naja, jetzt geht es ja wieder einigermaßen. Jetzt kann ich mich ausruhen, ich kann mich zurücklehnen. Ich habe ja, was ich brauche. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte darüber im nächsten Jahr nachdenken. Es ist meine Aufgabe als Pastor, Es wäre nicht immer bequem, aber wir verfehlen Gottes Bestimmung, wenn wir nicht seine Gnadenzeiten ernst nehmen. Auch um solche Fragen nach dem geistlichen Leben geht es Salomo, wenn er uns diese Ameise zum Vorbild gibt und sagt, wenn sie auch keinen Fürst noch Herrn noch Hauptmann haben, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. In den Worten eines Propheten sagt es Jesaja einmal ganz einfach und mahnt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe den Herrn an, solange er nahe ist. Und als Jesus, der Heiland der Welt, unterwegs war, da treffen wir ihn einmal, wie er über Jerusalem weint und sagt, wenn du doch erkenntest, was zu deinem Frieden dient, aber es ist vor deinen Augen verborgen. Ich möchte euch eine Frage mit auf den Weg geben in dieses Jahr. Wenn Jesus dich sieht, wie du lebst, freut er sich oder weint er über dich? Wenn Jesus uns als Gemeinde sieht, und das ist für mich keine keine rhetorische Frage, wenn er uns als Gemeinde sieht, freut er sich oder weint er? Viele kennen das ganz bekannte Kirchenlied von Paul Gerhardt, Geh aus mein Herz und suche Freud. Darin dichtet Paul Gerhardt einen ganz bemerkenswerten Gedanken, der eben hier seinen Anhalt hat. Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrucht erzeige. Dieses fruchtbare Leben, zu dem Gott uns bestimmt hat, ist kein Automatismus. Salomo beobachtet an der Ameise, dass sie Gottes Gnadenzeit nützt, obgleich ihr, müssen wir so salopp sagen, ihr niemand in den Hintern tritt. Das kann ein Jahresmotto sein. Nimm Gottes Gnadenzeit ernst. Ich habe ganz kurz vor 2 Tagen einen ganz bemerkenswerten Menschen kennengelernt, Boris Gundel. Er war 25 Jahre literarisch kennengelernt. Spitzensportler, Hoffnungsträger im Tennis, Tauchen, Marathon, Klippenspringen, Fallschirmspringen, all das gehörte zu seinem Leben. Immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, viel unterwegs. Eines Tages springt er von einer Klippe und das war sein letzter Sprung. Als er auftaucht, ist er querschnittsgelähmt. Sport, Karriere, Zukunft aus und vorbei. Dafür Reha, Rollstuhl und Sozialhilfe. Das Einzige, was er noch hatte, war einen klaren Verstand, 10% Restmuskulatur, einen eisernen Willen und einen Realitätssinn. In einem wirklich packenden Buch, und das ist kein christliches Buch, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dieser Mann Christ ist, in einem packenden Buch mit dem Titel Steh auf, beschreibt Gundel, wie er dennoch ein durch und durch glücklicher Mensch wurde. Er musste die Strategie der kleinen Schritte lernen. Er musste lernen, Trägheit zu überwinden. Aber vor allem musste er lernen, Chancen zu nutzen, Gnadenzeiten, die das Leben ihm gibt. Dieses Buch von Boris Gundel endet mit den Sätzen, entscheidend ist nicht, was dir im Leben passiert oder zustößt. Entscheidend ist nicht, wo du herkommst, was du mitbekommen hast oder wie deine Lebensumstände aussehen. Entscheidend ist nur, was du daraus machst. Steh auf und werde der Beste, der du sein kannst. Wie gesagt, es ist kein christliches Buch. Ich denke, das ist im Zentrum des Evangeliums. Von Jesus werden Geschichten erzählt, wie er Gelähmten begegnete. Wir haben vorhin eine Geschichte gehört. Mir ist erst gestern das erste Mal richtig aufgefallen, dass Jesus in keiner dieser Geschichten mit Gelähmten sagt, sei gesund. Er spricht nirgendwo ein Heilungsgebet. Was sagt Jesus? Jesus sagt zunächst, dir sind deine Sünden vergeben. Er geht auf eine geistliche Ebene. Aber dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das ist die Botschaft von Boris Gundel, der als Querschnittsgelähmter aufgestanden ist und in das Leben zurückgekehrt ist und ein ganz erfolgreicher Mensch geworden ist. Ich denke, Das kann auch deine Geschichte sein, wo du dich vielleicht irgendwo gelähmt fühlst in deinem Leben. Und darum möchte ich dich bitten, am Beginn dieses Jahres, steh auf und tu heute einen ersten Schritt. Lass uns miteinander beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir so herzlich danken, dass du uns so wunderbar erschaffen hast, nämlich als Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, zu wählen, jeden Tag neu. Herr, manchmal leiden wir darunter, dass unsere Entscheidungsmöglichkeiten gering sind und doch haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du jedem von uns diesen Blick gibst. Dass du jedem den Blick gibst, wie kleine Schritte aussehen können zu dem Ziel, das wir uns wünschen. Ich möchte dich so sehr bitten für uns, dass wir in die Lage versetzt werden, mit unserer Trägheit fertig zu werden, dort, wo wir merken, dass sie uns ein Bein stellt. Und vor allem möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, die Gnadenzeiten ernst zu nehmen, die du uns gibst. Als Gemeinde, als Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde, als Familien, als Ehepaare, als Einzelne. Herr, gib uns einen Blick dafür, wo wir gute Zeiten durchmachen und mach uns bereit, sie nicht einfach zu verschwenden, sondern so, wie es in deinem Wort gelehrt wird, für die mageren Jahre vorzusorgen. Und dann auch bereit zu sein, so realistisch zu sein, dass wir wissen, dort, wo wir gute Zeiten haben, werden magere Jahre folgen. Dass wir in mageren Jahren nicht erschreckt sind durcheinander und durch den Wind, sondern dass wir wissen, ja, du bist ja in diesen mageren Jahren bei uns. Herr, so vieles kann in einem neuen Jahr erschrecken. So vieles kann vor uns liegen, das bedrohlich ist. Ich bin dankbar, dass wir dich haben, dass wir im Glauben an dich einen Lebensstil haben, ein Lebensmuster, das wirklich tragfähig ist. Auch dort, wo wir heute vieles nicht übersehen können. Herr, und in diesem Vertrauen als deine Kinder wollen wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.